Herzlich willkommen zum Frauenfußball-Bullshit-Bingo, einem Format, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen, bis zu dieser Europameisterschaft. Plötzlich kennen die Leute Namen von Spielerinnen wie Alex Popp oder Lina Magul und zur besten Sendezeit laufen im Fernsehen nicht nur ihre Spiele, sondern auch die anderer Nationalmannschaften. Frauenfußball ist präsenter in den Medien und vielleicht auch in den Köpfen. Gleichzeitig kochen dann aber auch wieder so Vorurteile hoch, die man so hört und wo man sich denkt, ja, willkommen zurück im Mittelalter. Kann man da noch lachen oder muss man da schon kotzen? Die Frage werden sich die beiden Fußballerinnen der ersten Mannschaft von Bayern 04 gleich wohl stellen müssen, die ich hier bei mir zu Gast habe. Irina Pando und Caro Siems, schön, dass ihr hier seid und euch darauf eingelassen habt vor allem. Dann erzählt doch einfach erstmal ein bisschen was über euch, wo ihr spielt, wie alt ihr seid, was ihr so macht.
Ja, ich bin Caro Siems, ich bin 23. Bin jetzt seit einem Jahr hier in Leverkusen, genau, und komme gebürtig aus Berlin. Habe auch ein Jahr in England gespielt und habe vorher 5 Jahre in Potsdam gespielt. Da habe ich auch quasi mein Profidebüt gemacht mit 17. Und genau, jetzt wohne ich hier in Leverkusen. Fühle mich sehr wohl, finde es auch sehr cool mit der Stadt Köln nebenan und studiere da auch an der Uni. Also, ja.
Ja, ich bin Irina Pando, bin bis am Sonntag noch 26. Komme aus der Schweiz, habe in Zürich gewohnt, da lange gespielt, war aber auch in Amerika und in Luzern für einige Jahre. Habe meinen Master abgeschlossen in Zürich in Bewegungswissenschaften und Sport und bin jetzt auf Lehramt Mathe und Sport noch am Abschließen. Genau.
Also du bist auch ganz schön rumgekommen dann, ne? Öffnet das auch gerade für eine Fußballerin, öffnet das auch so ein bisschen den Horizont, dass man in anderen Ländern vielleicht dann auch andere Möglichkeiten hat als da, wo man herkommt?
Komplett. Also ich sage gerade so, Unterschied Schweiz-Deutschland ist schon extrem. Also in der Schweiz ist es eine komplette Hobbyliga. Also da habe ich pro Jahr vielleicht 200 Euro verdient, also für mein Zugticket. Und hier kann ich halt von leben. Und das ist schon ein ganz krasser Unterschied, wenn man nicht jeden Tag von morgen früh bis abends spät auf Arbeit ist, sondern eben Fußball die Arbeit ist. Also ja. Das macht schon sehr viel aus. Aber sonst ist das Reisen wirklich cool mit dem Fußball. Also man kommt schon rum, vor allem auch in Europa. Also das macht schon Spaß.
Gerade da sprichst du eben auch schon ein Thema an, was eben neben der EM so mit am präsentesten ist überhaupt, das Stichwort Gehalt. Das ist halt auch immer wieder eine Kritik, auch von vielen Fußballerinnen, die sagen, wir könnten das Ganze noch professioneller machen, auch technisch professioneller machen, wenn wir einfach nicht abends immer im Hinterkopf hätten, ey, muss morgen noch irgendwie auf die Arbeit oder so.
Ja, ich glaube, das ist definitiv so. Also das kann man auch gar nicht absprechen. Auch wenn man jetzt schaut, bei uns in der Mannschaft, das sind einige, die nebenbei noch arbeiten oder halt studieren. Also ich glaube, gerade weil man halt nicht genügend Geld verdient, um was auf die Seite zu legen, ist die Ausbildung so extrem wichtig. Und dann auch, wenn man nicht arbeitet, man hat immer diese Doppelbelastung von Studium oder Schule und Fußball oder eben dann Arbeit und Fußball. Und da gebe ich denen komplett recht. Ich denke, selbst wenn wir den gleichen Trainingsaufwand hinkriegen, sagt man ja auch, dass die Regeneration extrem wichtig ist. Und das ist dann was halt zu kurz kommt, wenn man eben noch arbeiten muss oder so.
Also ihr könnt beide jetzt davon leben?
Ja, momentan können wir auf jeden Fall davon leben, also als Studentin. Aber es ist halt, es gibt trotzdem auch Spielerinnen in der Liga, die eben auf jeden Fall auf einen Nebenjob angewiesen sind. Und ich glaube, da wollen wir auch hinkommen, dass eben alle Vollprofis sind in der Liga, ne? Und das macht halt auch einen gewaltigen Unterschied dann auch, ja, was die Trainingsumsetzung angeht und einfach die Professionalisierung und damit auch die Leistung, die wir dann halt auch bringen können.
Womit wir eigentlich schon beim ersten Vorurteil wären, nämlich um den Bogen wieder zurück zum Spielerischen zu schlagen und ne, dass man eben auch Zeit und auch Kapazitäten haben muss, um professioneller im Spiel zu werden. Ganz oft hört man, jeder dritte Pass ist ein Fehlpass, Frauen spielen Luschi-Fußball oder das Spiel läuft zu langsam. Du reibst dir das Gesicht, Irina, das hast du auch schon gehört.
Ja, man hört's. Und das Schlimme ist ja, es gibt schon Spiele, die geben diesen Klischees recht, aber das gäbe es bei den Männern genau auch so. Also ich glaube, es gibt sehr gute Spiele. Ich glaube, gerade so die Champions League-Saison jetzt dieses Jahr hat extrem viel Freude gemacht, hat es extrem viele Spiele gehabt auf Superniveau, ohne diese Fehlpässe und ohne ja, diese Klischees zu erfüllen. Und dann gibt es halt auch Spiele, die weniger gut sind. Aber ich glaube, das gibt es sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und wie gesagt, ja, das ist ein bisschen ein Kreislauf. Also ich denke, wenn man bessere Umstände hätte, besseres Rundrum, mehr Geld und so, da würde das sicher ein bisschen besser werden. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg.
Wie ist das denn bei den Nationalmannschaften? Was sieht man denn da gerade für ein Niveau bei der EM?
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich finde nämlich, wenn man das jetzt gerade anguckt, und ich glaube auch, das ist meine Meinung, dass das auch durch die, es ist ja jetzt super Bedingungen auch, was die Kameras angeht, ne? Wie das aufgenommen wird, jetzt durchs ZDF, durch The Zone. Ich finde zum Beispiel, also auch wenn ich jetzt Nationen angucke, wo man vielleicht dachte, okay, vor vier, fünf, sechs Jahren, kleinere Nationen, wo man sagt, okay, da sieht man echt noch einen gewaltigen Unterschied. Da muss ich sagen, wenn man jetzt mal ein Spiel guckt, das ist, hat sich, also sieht ganz anders aus. Und da würde ich das sagen, da können wirklich alle Nationen mehr als zwei, drei Pässe spielen, so ungefähr. Ne? Also das ist wirklich was man sich meiner Meinung nach echt angucken kann.
Ja, ja, so also. dieses kann man sich angucken. Dann wären wir beim nächsten Vorurteil. Einfach Frauen spielen den weniger schönen Fußball, Männer spielen den schöneren Fußball, wie auch immer schön definiert sein sollte.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, die Schönheit von Fußball definiert jeder anders. Einige würden sagen, Fußball ist schön und spannend, wenn es extrem viele Torchancen gibt. Andere würden sagen, Fußball ist schön, wenn man spielt wie Barcelona oder so mit einfach 100.000 Pässen ohne wirkliche Torschance teilweise. Also ich glaube, da kommt halt schon drauf an, was man als schön definiert. Und ich denke, es kommt halt auch wirklich drauf an, welches Team man sich anschaut. Also jedes Team hat da seinen eigenen Spielstil und man mag den oder man mag den nicht.
Wie ist das denn bei euch bei Bayern 04? Ich habe gesehen, tatsächlich gibt es die Frauenabteilung erst seit 2008. Das heißt, die ist noch nicht mal 20 Jahre alt. So, merkt man das? Fühlt ihr euch als Spielerin ernst genommen im Verein?
Ich glaube, das ist was wirklich am Kommen ist. Also wir merken, dass sie uns hören. Wir merken, dass sie auf uns zugehen und da Schritte machen. Also gerade zum Beispiel jetzt auch von letzter Saison auf diese Saison haben sie zwei, drei Staff-Positionen mehr geschaffen haben. Wir haben ein extra Physio, wir haben einen Materialwart jetzt. Also die arbeiten da dran, aber man darf sich schon noch nicht mit den Profis vergleichen, weil dann also fühlt man sich schon nicht mehr so gut. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht. Ich denke, wenn man uns vergleicht mit anderen Bundesliga-Vereinen, stehen wir wirklich gut da. Aber eben mit den Männern, das ist nicht zu vergleichen, was DAF angeht, was die Strukturen angeht. Also das kann man wirklich, ja, eigentlich nicht vergleichen.
Wie ist das denn eigentlich mit der Männermannschaft? Weil das wird ja dann auch schon mal von den Vereinen so bei Instagram so schön stilisiert, wenn die Frauen ein Spiel haben, dann sitzt auch die Männer-Profi-Mannschaft sitzt dann auf der Tribüne und unterstützt sie. So wird das dann immer dargestellt. Oder ist das wirklich Bullshit? Habt ihr viel Kontakt zu denen und habt ihr das Gefühl, die nehmen euch ernst?
Also bei uns stellen sie das auch gar nicht so dar, weil es halt wirklich nicht so ist. Ich hätte das noch nie gesehen. Also wir haben
vereinzelt,
ja, sicher. Vereinzelt, ja. Aber man muss dazu sagen, wir trainieren ja auch nicht am gleichen Ort wie die Männer. Also die Männer trainieren bei der Bayer Arena im Stadion. Wir sind auf dem Nachwuchscampus, Kurte Kotten. Also durch das sehen wir uns eigentlich wirklich gar nie. Und wir sprechen eigentlich auch gar nie miteinander. Also es ist wirklich eine komplett getrennte Geschichte. Wir gehen zu deren Spielen, wenn wir Zeit haben, und umgekehrt nicht so oft.
Ja, vereinzelt, würde ich halt sagen. Also jetzt, ich habe jetzt die Mannschaft zusammen noch nie bei uns gesehen.
Ja, findet ihr das schade? Würdet ihr euch da Unterstützung wünschen?
Klar, wäre es schön, wenn die vorbeikommen. Also das regt ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit an. Also es wäre auf jeden Fall, klar, wäre schon cool, wenn die eine oder andere Person da mal vorbeikommen würde, aber ja, es ist ja auch denen überlassen, ob die Lust drauf haben oder nicht.
Ja, gut, das stimmt natürlich. Mal noch ein anderes Vorurteil. Eine deutsche Fußballerin hat jetzt neulich gesagt, unser Fußball ist gar nicht weniger aggressiv als der von den Männern. Die Männer bleiben nur bei jedem Kinkerlitzchen liegen und müssen dann direkt rausgetragen werden und wir wischen uns den Mund ab und wir spielen weiter. Ist das so?
Es gibt viele, die das über uns sagen. Ich finde es ein bisschen komisch, das über sich selber zu sagen, aber es ist schon was man meiner Meinung nach also überall ein bisschen hört, dass Aggressivität ist sicher da und ich glaube schon auch, dass wir weniger liegen bleiben, aber das müssen eigentlich die Zuschauer beurteilen und nicht wir selber, finde ich.
Eine Sache, die ich vorhin auf der Straße gehört habe, wo wir nochmal bei dem Stichwort Niveauunterschied zwischen Männer- und Frauenfußball sind. Tatsächlich wollte mir ein Mann auf der Straße eben weismachen, dass wenn die erste Mannschaft von Bayern 04 gegen eine Männer-Drittligisten-Mannschaft spielen würde, würden die Frauen verlieren.
Ja, gut.
Leider war.
Es stimmt, ja klar, aber das zu vergleichen ist natürlich auch echt doof, weil also wir haben ja nicht die körperlichen Voraussetzungen. Und man muss halt auch immer, finde ich, betrachten, wo wir herkommen. Ne? Mhm. Also der Frauenfußball, der hatte ja noch gar nicht die Chance, sich so lange zu entwickeln, wie der Männerfußball sich bisher schon entwickelt hat. Und wenn man wirklich die ganze Konkurrenz oder die Vielzahl an Jungs, die Fußball spielen, mit der Vielzahl an Mädels vergleicht, dann ist es klar, dass allein dadurch schon das Niveau nicht so gut sein kann. Genau, aber dann kommt eben nochmal da hinzu, dass wir einfach von unseren genetischen, körperlichen Voraussetzungen denen da unterlegen sind. Und das ist dann auch egal, wie die Technik dann ist auf dem Platz, dass wenn du dann gegen einen Mann sprintest, der einfach schneller ist, allein das jetzt nur die Laufgeschwindigkeit, dann
ja, oder dann macht es irgendwie
unglaublich. Ich wollte gerade sagen, also wir haben in der Schweiz haben wir sehr oft Testspiele gegen Jungs, also das spielen wir so gegen U15 oder U16 von den Top-Clubs. Und da würde ich sagen, wir sind technisch überlegen, wir sind taktisch definitiv überlegen. Aber die legen dann halt den Ball einmal an dir vorbei und sprinten vorbei und dann, also die sind halt schneller. Das sieht man ja auch bei den Leichtathleten. Die Männer sind schneller als die Frauen, egal wie viel man trainiert, egal wie fit man ist. Und deshalb macht das schon Sinn, dass, also ja, da kann man halt nicht mithalten, einfach physisch nicht. Aber ich glaube, gerade was taktisches Wissen angeht, was die Technik angeht, könnten wir mit diesen Männern, die meisten oder viele von uns können da mithalten, würde ich sagen.
Ja, aber gerade dieses im direkten Vergleich, das, ne, dieses Argument benutzen ja einfach viele Kritiker von dieser Gleichstellungs- und Gleichbezahlungsfrage. Denn einfach die sagen, ja, Frauen können niemals die gleiche Leistung bringen wie die Männer. Ist das nicht unheimlich frustrierend, wenn man dann sagen muss, ja, habt ihr schon recht, aber?
Ja, es ist ein bisschen frustrierend, aber auf der anderen Seite, also was zum Beispiel mich angeht, ich verlange gar nicht den gleichen Lohn. Also ich will da nicht Millionen mit verdienen. Es wäre einfach schön, wenn wir ein bisschen so verdienen würden, dass man halt nicht nebenbei arbeiten muss. Dass man so verdienen würde, dass man nicht so einen Stress hat, eine Ausbildung hinzukriegen, weil man halt absolut nichts mehr auf dem Konto hat nach einem Monat. Also, oder dass man einfach mal leben kann und nicht überlegen muss, ja, gehe ich jetzt noch nach Köln essen oder nicht, weil man einfach, dass man einfach so verdienen würde, dass man wirklich das Leben so leben kann wie die Männer. Und da muss ich nicht jeden Monat ein neues Auto kaufen. Aber ein bisschen mehr wäre schon schön. Aber ums Gleiche geht es mir gar nicht. Wir haben auch diese Woche in Mexiko, da wurden wir wirklich wie die Männer behandelt. Das war denen ganz wichtig. Es waren extrem viele Leute da. Und ich fand das ehrlich gesagt ganz anstrengend. Also für eine Woche war es extrem schön, aber ich glaube, länger könnte ich gar nicht mit dieser Aufmerksamkeit umgehen. Also deshalb, Gleichberechtigung braucht es für mich nicht. Aber so ein bisschen, eine kleine Angleichung, da wäre ich sehr happy mit.
Ja, also als Profifußballerin hast du ja gewissermaßen schon mehr Privatsphäre. Wenn ich denn an dieses ganze Theater um Mats Hummels denke oder wenn diesen ganzen Rummel, der dann um jede Fußballerhochzeit gemacht wird. Und ich weiß gar nicht, wie viele Bundesligaspielerinnen sind verheiratet. Weiß man gar nicht so, oder? Oder?
Ich bin verheiratet. Hat niemanden interessiert.
Ja, guck.
Also ich liebe das im Frauenfußball, dass wir halt auf höchsten Stufe spielen können und trotzdem kann ich meinen Kaffee in Köln trinken und niemand erkennt mich und niemand macht einen Kommentar zu meinen Klamotten oder wie ich mich da gerade gebe. Ich finde das extrem angenehm. Genau, ich glaube, das ist schon eine Kehrseite vom Männerfußball, die ich persönlich jetzt zum Beispiel nicht haben würde, dass man so keine Privatsphäre mehr hat, dass man so aufpassen muss, was sage ich und wie sage ich es. Aber wie viele verheiratet sind, man weiß schon, wer im Team verheiratet ist.
Untereinander.
Zum Beispiel, eben, ich mache da auch gar kein Geheimnis draus. Ich habe das auch gepostet, aber das interessiert kein Medium. Also, weil wir sind halt die Frauen und wenn es jetzt da, wenn es einen Skandal gibt, dann wäre es wahrscheinlich wieder ein Artikel wert. Aber solange es keinen Skandal gibt, berichten die nicht über uns meistens.
Das ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt für ein Klischee, was auch immer noch durch die Gegend geistert. Alle Fußballerinnen sind lesbisch.
Wir wussten, dass das kommt.
Ja, das war klar.
Ja, es ist der Klassiker.
Also alles stimmt schon mal auf jeden Fall nicht, nein. Nee, aber natürlich gibt es Fußballerinnen, aber genauso wie eben außerhalb des Fußballs auch Frauen, die homosexuell sind. Deswegen, also das Klischee, alle Fußballerinnen sind lesbisch, stimmt schon mal nicht.
So. Aber ich glaube, inzwischen ist halt der Frauenfußball ist halt auch ein Ort, wo man wirklich sich safe outen kann. Also das ist nicht wie eben im Männerfußball, wo man halt niemanden kennt, obwohl es da sicher auch Spieler gibt. Bei uns ist das so, also normal. Ja, es ist einfach überhaupt keine negative Sache oder so. Und da ist die Hürde, sich zu outen, selbst wenn man gar keinen Partner hat, ist gar nicht vorhanden, weil es ist vollkommen akzeptiert und das wissen alle. Deshalb denke ich, sind da auch die Zahlen um einiges höher, weil man eben sich traut, was zu sagen und nicht sich verstecken muss.
Ich glaube, bei den Männern geistert dann auch immer noch so dieses Klischee einfach im Kopf rum, oh nein, dann muss ich mit jemandem, der potenziell auf mich stehen könnte, duschen. Also das ist doch auch bei euch kein Problem, oder?
Nee. Also duschen zusammen ist gar kein Problem, aber das, weiß nicht, war es irgendwie noch nie bei uns, das war noch nie
ein... Ich denke, man wächst ja mit dem auf, also man duscht zusammen, wenn man... Also seit wann spiele ich Fußball? Seit ich 7 bin. Und seit 7 dusche ich mit meinem ganzen Team Fußball. Und mit 7 überlegst du dir nicht, wer steht jetzt auf mich und wer nicht. Und das mache ich heute genauso wenig, weil einfach, also man ist sich das so gewohnt, das gehört einfach zu diesem Teamsport. Also.
Ja, ich glaube, dass es einfach normaler ist dann in der Umgebung. Und dann denkt man einfach nicht mehr drüber nach, ne?
Würde ich so unterschreiben, ja.
Ja. Was mich aber noch zu einer anderen Sache bringt, die auch so in die Richtung geht, Stichwort Familienplanung. Also viele Bundesligaspieler posten ja ganz oft Fotos mit ihren Kindern oder nehmen ihre Kinder mit ins Stadion oder eben zeigen ganz offen, wie sie dann heiraten und anfangen, eine Familie zu gründen. Spielt vielleicht auch bei Frauen ein bisschen mit rein, dass Familienplanung bei euch viel mehr mit der Karriere zu tun hat?
Mhm. Ich denke sicher schon, ja. Also gerade halt die Frauen, die das Kind selber austragen müssten, das ist halt sehr schwer. Also ich denke gerade so in Amerika gibt es ja inzwischen einige, die das gemacht haben, sogar während der Karriere. Es gibt Leute, aber man ist da halt einfach 1-2 Jahre weg vom Sport und das wollen halt schon nicht alle machen. Ich denke, das ist der Vorteil an homosexuellen Beziehungen. Man muss es nicht unbedingt selber austragen, das Kind. Es gibt, glaube ich, auch in Barcelona eine, die jetzt ein Kind erhalten hat, ohne selber schwanger gewesen zu sein. Also das ist dann schon, das ist der Vorteil, ich sage. Aber ja, ich denke, viele warten mit der Familienplanung bis nach der Karriere. Und ich denke halt allgemein, Beziehungen sind sehr schwer zu pflegen, wenn man noch voll aktiv in der Karriere ist, weil man halt immer wieder den Wohnort wechselt, also dann wechselt man den Verein und ist plötzlich im neuen Land, man ist komplett unflexibel mit den Zeiten, da ist es schon schwer, Partner zu finden und zu halten, deshalb, ich denke, allgemein Familienplanung im Spitzensport ist nicht ganz einfach.
Jetzt mal ganz einfach nur ins Blaue hineingefragt, und Beziehungen innerhalb der Mannschaft?
Also bei uns nicht, aber habe ich auch schon erlebt.
Gibt's ja?
Auch, ja.
Okay, ja, das ist aber ja dann echt brandgefährlich, ne?
Ja, also ich habe schon beides erlebt. Ich habe schon sehr gute Beziehungen erlebt und das war gar kein Problem. Und ich habe auch schon, in Amerika hatten wir mal so einen Innenverteidiger und einen Torwart, die haben sich dann getrennt und wollten sich den Pass nicht mehr zuspielen. Das schneidet das Spiel schon sehr krass ein. Aber das ist halt wirklich so, ich würde sagen, das ist die Ausnahme, die Regel bestätigt und nicht umgekehrt. Also normalerweise, wenn es es gibt, dann ist es kein Problem.
Ach, also das ist auch wieder so ein Vorurteil, wo man sich denkt, so, yo, das sind Sachen, da machen sich die Leute jetzt Gedanken drüber und dann sind die am Ende gar nicht so schlimm. Sowas, was total aufgebauscht wird, ne? Das passiert irgendwie häufiger um den Frauenfußball, finde ich.
Ja, ich denke, man sucht sich halt irgendwie diese schönen Klischees, wo man drüber lachen kann und Witze drüber machen kann. Das ist schon ganz praktisch. Deshalb denke ich, da bauscht man das schon ein bisschen auf, aber... Eigentlich ist das überhaupt kein Problem. Ich denke, ob man jetzt eine Beziehung hat oder eine Freundschaft, die kaputt geht oder was auch immer, das ist ja eigentlich schlussendlich egal. Also ein Mannschaftsgefüge muss man immer darauf achten, dass es gesund bleibt und dass die Freundschaften untereinander, dass die auf einem guten Niveau sind. Und da ist völlig egal, ob da jetzt eine Liebesbeziehung dabei ist oder nicht. Ich glaube, man muss immer darauf aufpassen, wie man miteinander umgeht und ja eben, dass man als ganze Mannschaft zusammenhält.
Ein letztes Klischee noch, was ich hier stehen habe, und das geht ganz oft in die eine und auch in die andere Richtung, nämlich entweder Frauen achten im Frauenfußball zu wenig auf ihr Äußeres oder Frauen achten im Frauenfußball zu viel auf ihr Äußeres.
Ja, es gibt tatsächlich beide Extreme. Also, aber das ist doch überall so. Also das ist bei den Männern genauso, das ist im Alltag genauso und es gibt auch immer den Mittelweg. Also es gibt einige Spielerinnen, die würden nicht aufs Spielfeld gehen, wenn da Kamera da sind, ohne sich zu schminken. Und es gibt Spielerinnen, die würden sich niemals schminken. Also das ist ja jedem das Seine. Und ich finde, da hat alles auch Platz.
Das zeigt wieder, dass im Frauenfußball einfach viele Dinge viel lockerer gesehen werden, als von außen konstruiert, ne?
Ja. Ja, also ich sehe es locker.
Sehr gut. So, das wären alle meine Klischees. Wie geht's euch jetzt?
Immer noch gut.
Immer noch gut. Sehr schön. Zum Schluss noch euer Tipp heute Abend für das Viertelfinale der deutschen Frauennationalelf. Wie werden sie spielen gegen Österreich?
Deutschland Ich denke, die werden gewinnen. Also Österreich gefällt mir super gut, dieses Turnier. Schon letzte EM, die fallen einfach dadurch auf, dass sie so krass als Team zusammenhalten. Deshalb sage ich, dass Deutschland nicht mehr als einen machen wird in den 90 Minuten. Sag 1-0 Deutschland oder 2-1 nach Verlängerung.
Okay.
Und du?
Ich wollte gerade sagen, ein klassisches 2-1 in der normalen Spielzeit.
Okay.
90 Minuten.
Ja, dann gucken wir uns das mal an. Vielen, vielen Dank, dass ihr das mit mir durchgezogen habt hier. Und alles Gute.
Danke. Wir würden uns freuen, Zuschauer zu sehen nächstes Jahr.
Genau.